Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swappy. Swappy ist eine Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes, also quasi neues iPhone zu erwerben, wenn euer altes mal wieder kaputt ist, ihr aber trotzdem unbedingt wieder zurück ins Clubhaus wollt.
Ja, stellt euch vor, ihr wollt einfach was Gleichwertiges haben. Zum Beispiel, Reinhards Partnerin Sonka wollte ihn ersetzen. Was könnte sie dafür nehmen? Ein Sack Kartoffeln? 400 Kilogramm Hackfleisch, in dem man ein lustiges Gesicht reinritzt, oder einfach ein paar Backsteine. Und man hätte etwas Gleichwertiges, was wiederum nicht so viel Schaden anrichten könnte wie Reinhard. Dementsprechend würde man die Umwelt schonen und würde Sonka noch eine Freude machen. Das ist das Swappy-Prinzip, erklärt auf Alliteration am Arsch-Basis.
Auch wenn ich dem dicken Mann im Strickpulli sonst nicht recht geben würde, an dieser Stelle hat er ein bisschen recht. Außerdem tut ihr bei Swappy noch etwas für die Umwelt, denn die Produktion eines iPhones verbraucht relativ viel CO2 oder stößt viel CO2 aus. Wenn man dann kein neues produziert, sondern ein altes wieder aufarbeitet, das dann quasi wie neu ist, dann tut man was für die Umwelt und spart bis zu 90% CO2. Außerdem habt ihr bei Swappy 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist kostenlos. Wenn ihr zusätzlich noch über swappy.com/amarsch geht, bekommt auch noch einen 10€ Gutschein von uns und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
Und wichtige Frage, wie viel CO2 wurde eigentlich bei deiner Produktion erzeugt?
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ich kann dir 50 Marker geben, das ist mein ganzes Kapital.
Aber du hast doch viel mehr. Verstehe sowieso nicht, dass ihr ewig mit euren paar Kröten in der Tasche rumhängt, wo ihr Kohlen in Massen haben könntet. Hört mal, wenn wir uns einig wären, könnten wir dem Josef helfen und uns außerdem jede Menge Geld verdienen, um uns endlich mal das zu kaufen, was jeder gerne möchte.
Willst du etwa einen Bankeinbruch inszenieren?
Ach Quatsch, ich habe einen viel besseren Vorschlag, einen viel ungefährlicheren. Die Mädchen brauchen bloß mitzuspielen.
Was denn?
Na, weißt du, Otti, du bist eigentlich nicht besonders dafür geeignet.
Warum nicht?
Wegen der Männer. Die werden dabei ein ganz schönes Wörtchen mitreden.
Wie meinst du dieses?
Idiot. Hast du dir die Mädchen schon mal angeguckt? Ein Mädchen hat doch von Natur aus ein prima Kapital. Zwischen den Beinen. Und auch oben. Und Kapital soll man doch arbeiten lassen, oder?
Ist das?
Naja, und wenn ihr das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet?
Du meinst, wir sollen...
Klar, wir sollen uns bumsen lassen und den Jungs das Geld dafür geben.
Wir sind doch keine Nutten.
Quatsch, Nutten. Das ist alles eine Einstellungssache. Überleg doch mal. Wir Jungs reißen euch ein paar zahlungskräftige Typen auf, die scharf auf Schulmädchen sind. Und das reinkommende Geld wird ehrlich geteilt.
Weil ja
und das Vergnügen habt ihr doch auch
haben.
Noch, oder?
Hey,
du bist ja
immer noch seriöser als Maschmeyer, seien wir ehrlich.
Ein paar Kohlen könnte ich schon ganz gut gebrauchen. Meine Eltern halten mich viel zu knapp.
Und mich erst?
So blöd ist der Gedanke eigentlich gar nicht.
Nein.
Warum eigentlich nicht?
Eine gute Idee.
Also ich mach mit.
Ich auch.
Fabelhaft.
Dann bin ich auch kein Frosch.
Das ist ein Wort.
Ich mach auch mit.
Ottilein, aber dich können wir doch nicht verkaufen. Das musst du doch verstehen. Wenn die Typen dein Puddinggesicht sehen, vergeht denen ja der Appetit.
Oh Gott, Reinhard.
Blödsinn.
Oh.
Ich denke nur realistisch. Schau, wir wollen dich gerne beteiligen, aber...
Das Geld interessiert mich nicht. Ich will auch was davon haben. Ich will auch mal gebumst werden.
Oh Gott.
Ich kann nichts dafür. Es wurde mir zugeschickt. Ich präsentiere den Schulmädchenreport.
Was ist der Schulmädchenreport?
Ja, was für ein frauenverachtendes Bild das transportiert hat. Alter, und das ist noch nicht so lange her, dass die Scheiße lief. Wahnsinn,
also,
oder?
Ich wäre sogar schockiert, wenn es 1870 gewesen wäre, aber soweit ich weiß, ist es irgendwas wie 1975 gewesen, also vor 35, 45 Jahren.
Das ist krass, oder? Das
Boah,
ist wirklich
Alter.
Krass. Da fällt mir, also da wird mir bewusst.
Bevor uns jetzt jede Menschen- und Frauenrechtsorganisation der Welt auf den Hacken springt, wir haben das nur eingespielt, um darüber zu sprechen. Wir wollen das nun einordnen als politisch korrekter Podcast und wollen sagen, dass, also das muss ich jetzt wirklich mal aus der Tiefe meines Herzens sagen. Also die Nummer, also das ging jetzt wirklich, das war schlimm. Da war alles drin. Bodyshaming, Prostitutionsverniedlichung, doofe Frauen, kluge Männer, Zuhälterei. Also ganz ehrlich, aber Reini, also.
Ja, das ist krass, ne?
Also, ich erinnere mich an den Schulmädchen-Report, weil wir zumindest, aber das war nicht der erste, weil den ersten musste ich im Schulunterricht sehen.
Okay.
Wir hatten einen Bio-Lehrer, der uns den ersten Schulmädchen-Report als Aufklärungsformat gezeigt hat.
In Gelsenkirchen hat man also den Schulmädchen-Report. Okay, ja, warum nicht, ne?
Ehrlich gesagt, bin ich schon froh, dass er nicht einen Esel vor unseren Augen gebucht hat. Dementsprechend fand ich das mit dem Schulmädchen-Report ganz gut. Aber das war eine traumatische Erinnerung. Das muss irgendwie der sechste oder siebte. Ist ursprünglich Schulmädchen-Report nicht sogar von Oswald Kolle, dem großen Sexualaufträglehrer, gewesen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich kann es mal kurz googeln.
Ich mach schon. Alles gut.
Ich find's hart, dass das halt nicht so alt ist, wie man glauben könnte. Ne? Also wie schon gesagt, so 70er, ne? Dass quasi, also man hat es ja auch an der Sprache gehört, ne? So, dann bin ich auch kein Frosch. Ne? Also das ist das Frauenbild und so, mit dem sich unsere Mütter, also die Generation unserer Eltern halt rumschlagen musste. Das ist krass, oder?
Ja, das ist.
Es gab 13 Teile davon.
Okay.
Der letzte ist von 1980.
Das ist mehr als Star Wars, also Respekt.
Alter.
Oswald Kolle war es übrigens nicht. Das war, Oswald Kolle hat so Sachen, die das Wunder der Liebe und so gemacht. Also der hat so Dokus gemacht, die aber dann teilweise auch und auch Bücher geschrieben. Aber irgendwie, das war halt in dieser sexuellen, in Anführungszeichen, also das kann man ehrlich gesagt bei dem Film jetzt nicht mehr sein, sexuelle Befreiungsphase. Weil das hier geht ja sexuelle Befreiungsphase direkt über in Zuhälterei. Allein wie das anmoderiert haben. Ach, Otti. Dich können wir doch dafür nicht nehmen mit deinem Pudding. Ja, da können wir doch. Bei dir zahlen die Männer doch nur mit Sanifair-Bonks. Was sollen wir denn da machen?
Vor allem auch dieses, also ne, ich meine, an Sexarbeit an sich ist ja nichts Schlechtes. Ne? Kann man, also es gibt ja Leute, die das gerne machen, freiwillig machen, das ist ja auch ein Job. Und ich finde, das ist auch ein Job, der auch mit Krankenversicherung und allem drum und dran, also ordentlicher Job anerkannt gehört. Aber in der Form, so Zuhälterei, so die Jungs kommen auf die Idee, so ey, ne, ihr habt doch eine Menge Kapital, wenn ich dich so angucke, ne, und dann kannst du doch mal hier die Kohle rüberwachsen lassen, dann können wir uns endlich leisten, was wir schon immer wollen. Alter.
Und Otti, du bist Risikoinvestment. Das ist das Problem. Ja. Du bist Venture Capital. Oh Mann, ey. Ja, also das war schon, müssen wir nicht drüber reden, nennen wir es mal bezahlten, du hast gerade den schönen Begriff benutzt, wie war es nochmal?
Sexarbeit.
Das finde ich auch, das ist so der deutscheste Begriff ever.
Ja, mein Gott.
Was machen Sie denn? Ich mache Sexarbeit. Ich habe zwar auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen, dass wenn dort Prostituierte untertitelt wurden, dass dann da stand Sexarbeiterin. Ich glaube, das ist sogar der offizielle Titel, aber es ist trotzdem irgendwie schon sehr deutsch, oder? Heißt es in anderen Ländern, wahrscheinlich heißt es auch Sexworker, ist ja auch egal am Ende. Jedenfalls, der Aufzug dieser Nummer ist ja, sie sitzen in der Kneipe und die Frauen werfen ja sogar noch ein, wir sind doch keine Nutten. Und er so, nein.
Das habt ihr komplett falsch verstanden. Wir haben nur Sex mit anderen. Für Geld.
Und wir und kriegen die Kohle davon.
Die Hälfte. Wir teilen fair, ne? Die Hälfte.
Hat er die Hälfte gesagt?
Ja, der hat nachher gesagt, wir teilen das gerecht auf. Wobei gerecht in diesem Kontext in den 70ern wahrscheinlich auch hieß, du gibst mir alles Geld und ich kaufe dir was ein, wenn du was brauchst.
Was koche ich meinem Mann und was ziehe ich heute an? Ja, Rainer, das hat sich alles sehr verändert.
Zum Glück.
Unsere Mütter leben ja nicht mehr. Deine Mama war ja schon, hast du ja mal selber gesagt, relativ konservativ.
Ja, sehr.
Sehr konservativ, aber anscheinend, also bei 5 Kindern, da ging es auch ganz schön ab.
Hallo, konservativ und katholisch.
Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast, Abend. Das mussten wir immer bei meiner Oma sagen. Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast,
wir
Abend.
Wir haben vorm Essen als Kinder auch mal gebetet.
Ernsthaft?
Ja, ich war in einer super katholischen Familie. Also,
Reini, das hat schon was Sektiges, wo du da warst. Also habt ihr abends euch auch mit Lammblut übergossen und seid nackt im Garten im Kreis gesprungen in Essen-Altendorf?
Das ist eine gute, traditionell konservativ-katholische Familie. Da wird vom Essen gebetet, da wird an Weihnachten die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und sonntags geht man in die Kirche.
Ja, ich will es jetzt gar nicht fragen, Reini, aber haben eure Eltern euch auch verschwartet? Also habt ihr auch mal einen gekriegt? Oder
nein,
war
nie. Das haben unsere Eltern nie getan und fanden die auch immer ganz schlimm, dass es Menschen gibt, die sowas tun. Also
Das ist sehr gut, ist sehr gut. Ich meine, du wärst ja auch leicht zu kriegen gewesen, du kleines, fettes Blach.
Aber wir haben ihn
jetzt Hau ihm auf den fetten Arsch, Martha. Hau ihm auf den fetten Arsch.
Ich habe übrigens gerade mal geguckt, wer hier Schulmädchenreport gemacht hat. Das war Wolf C. Hartwig aus Düsseldorf.
Oh, das klingt schon nach Harry S. Morgan, oder? Sag mal ehrlich, Wolf C. Hartwig. Ne?
Der hat ganz viele, also es ist geil, wenn man sich mal die Filmografie anguckt. Und also der ein oder andere Film fällt ein bisschen aus der Reihe. Schulmädchenreport, ne, hier Teil 13 bis Teil 1. Aber dann sind da auch so Sachen drin wie Liebe in drei Dimensionen, Schlüssellochreport, Frühreifreport, Das Mädchen von Hongkong, Das verrückte Strandhotel. Und dann kommen so Sachen wie Bis 5 nach 12 Adolf Hitler und das Dritte Reich.
Was? Ja. Oh, was?
Ja. Die Nicht Nacktung dein Ernst. Der Satan. Ein Toter hing im Netz.
Da ist aber bei Wolf C. Hagen zwischendurch mal was durcheinander geraten, oder so.
Auch ja, Fetisch? Diesen NS-Fetisch gibt es ja auch.
Oh Gott.
Oh Gott, ich will gar nicht wissen.
Ich stelle mir gerade so einen zugeguckten 70-Jähriger vor, der so am Set steht und sagt so, was machen wir jetzt heute hier Schulmädchen-Report? Und alle so, nee, das heute geht ums Dritte Reich. Und er so, oh fuck.
Boah, ich will gar nicht wissen, was der alles an Klischees bedient hat. Neben Schulmädchenreport, der hat in den 60ern nämlich auch noch so Filme gemacht wie Der schwarze Panther von Ratana, die Diamantenhülle von am Mekong. Oh Gott, da kann man sich nichts von angucken, nichts.
Ich google gerade Wolf C. Hartwig. Alter. Ist aber alt geworden, der alte Ficker, 98 Jahre.
77 hat er einen Bambi bekommen.
Was, wofür? Integrationsbambi für die besondere Verbreitung von Prostitution oder was?
Ich habe keine Ahnung.
Mehrere von Wolf C. Hartwigs Filmen wurden mit der goldenen Leinwand ausgezeichnet. Er selbst empfing 77 einen Bambi.
Aufklärungsfilme.
Ja, aber also jetzt mal bei aller Liebe. Vielleicht tun wir dem Film ja gerade Unrecht. Und Otti und ihre zwei Freundinnen landen am Ende des Films irgendwie in der Drogensucht oder sowas. Weißt du, also dass es wirklich jetzt so ein bisschen ist, so wohin führt wohin führt sowas, ne? Also wohin führt Prostitution und so. Wenn dem nicht so ist, dann herzlichen Glückwunsch, Wolf C. Hartwig. Der sah aber eigentlich ein bisschen aus wie so ein Opa-Gollum, ey. 98 Jahre alt gewesen. Kannst du nichts sagen. Ja.
Ach Gott.
Viel erlebt, viel gesehen, ne? Also wir haben, meine Mutter war ja ein bisschen Hippie-Kind, ne, in den 70er Jahren, so richtig Blumenkind und Befreiung und so, wollte sie dann auch relativ wenig von erzählen später.
Jetzt verstehe ich auch, wie die dich als Kind halt, also warum die immer gesagt, oh mein hübsches Kind, die hat LSD eingeworfen, große Mengen.
Genau, direkt nachdem sie mich rausgeholt haben, meine Mutter total, ja, der sieht gut aus, und alle anderen so, die Schwester so, pff. Okay. Nee, das war es nicht, aber ich weiß jedenfalls, als ich über meine Eltern was zusammengestellt habe, als sie 60 wurden, habe ich so in alten Fotoalben gewühlt. Ne? Und bei meinem Vater war es wirklich so die konservativste Kartoffelkindheit aller Zeiten. So 60er-Jahre-Bilder im Partykeller der Eltern, alle mit alkoholfreiem Bier und alkoholfreien Sekt, während meine Oma in einem Cocktailkleid in der Mitte mal so richtig abhottete. Weißt du, mein Vater dann auch in Anzug und so mit 15, oh, also richtig so schlimm.
Ich habe von meinen Eltern auch so Bilder gefunden. So der Partykeller war ja das Ding, ne? Also jeder hatte einen Partykeller, wo irgendwie maritime Scheiße hinter der Bar an der Wand hing. Da sind Steuerrad und Netze oder sonst was. Und alle haben irgendwie so Cocktails und Obst aus Dosen gefressen.
Ja, und genau, dann gab es so Bohle, hat von meine Oma eine Bohle gemacht, aber natürlich nur ohne Sprit drin und da musste irgendeiner was mitbringen. Das Krasse bei meinem Vater ist, dass der mit vielen dieser Leute heute noch befreundet ist. Also viele Leute, die auf diesen Bildern waren, saßen an seinem 70. Geburtstag im Saal, weil er mit denen seit der Grundschule befreundet ist, also seine drei engsten Freunde. Und dann siehst du diese Typen über die Jahre, die sahen ja alle schon in den 60ern doof aus. Und dann wurde das über die Jahre immer schlimmer. Und dann habe ich so eine Rede gehalten bei seinem 70. Geburtstag und habe davon halt erzählt. Da war meine Mama dann schon nicht mehr dabei. Beim 60. habe ich so eine Diashow gemacht und beim 70. habe ich so ein paar alte Bilder gezeigt und was dazu erzählt. Und habe gedacht, es wäre doch mal eine gute Idee, sich über das damalige Aussehen der Anwesenden ein wenig zu... Naja, ein wenig amüsieren. Das war allerdings ein kapitaler Fehler. Die fanden das nämlich überhaupt gar nicht lustig. Also gar nicht. Die haben überhaupt nicht gelacht. Ne? Und das war ganz schlimm. Aber ich meine ganz ehrlich, ich bin Profi, also ich bin nun mal vom Beruf Comedian. Ich habe schon oft vor Leuten gestanden, die nicht gelacht haben und habe einfach durchgezogen. Ich habe gedacht, fuck it. Und mein Vater nachher zu mir so, das war ganz schön. Hätte aber nicht sein müssen. Und nicht
gucken
so, ja,
wir mal hier, Opa Erna, Opa irgendwas in dem Anzug, den er schon zur Kommunion trug. Das war der falsche Mist.
Ist egal, ein bisschen so war es. Ja. Ich glaube, ich habe sogar den Begriff Kommunionsanzug verwendet. Krass. Und bei meiner Mama war es so, dass ich, als ich dann Bilder ausgrub, also ständig so Blumenkinderbilder fand und auch immer mit irgendwelchen Typen. Und dann, also mit so, wirklich so richtig, Jenny von Forrest Gump steigt in den Bus der Hippies-Typen. Kennst du die Szene noch?
Wo sie ja, kenne ich.
Genau diese Typen, die da aus dem Fenster geguckt haben, sind, in den Bus ist meine Mutter auch reingestiegen, sagen wir es mal so. Und,
auf zum Burning Man.
Und dann bin ich so durch die Bilder gegangen und habe das dann auch so gezeigt am 60. Und dann meine Mutter immer so, ach, das war der Volker, der konnte toll küssen. Und ich so, Mutter, hör sofort auf, bitte. Und dann sah so ein Glänzen in ihren Augen, so, weißt du, von die damalige Zeit. Und ich so, oh Gott, ey, ich stelle jetzt hier verschiedene, zum 60. Geburtstag meiner Mutter stelle ich verschiedene Sexualpartner meiner Familie vor. Bei meinem Vater so Henriette Hünnemeier oder irgendwie sowas hieß die wirklich. Also die hatte so einen Namen, wo du da so saß und dachte so, ne? Und bei meiner Mutter so, das war der Volker, der konnte toll küssen, der hat so tolle Joints gerollt. Und ich so, oh Gott, das gerät völlig außer Kontrolle. Oh Gott, das ist ganz schrecklich, das will ich alles gar nicht. Hast du mal so eine Rede gehalten am Geburtstag deiner Eltern?
Nein. Hätte ich auch im Leben nicht gemacht. Also
nicht?
Nein. Nein, so Geburtstage sind bei uns, also bei unseren Eltern immer gleich abgelaufen, ne? Es gab Kuchen und zwar immer schön den belegten Tortenboden so mit Kirschen und irgendwas drauf oder mit so Dosenpfirsichen oder so. Dazu gab es Kaffee, wie außer schlechten die Krönung-Werbung, ne? Also der Kaffee muss gut sein.
Der Kaffee muss gut sein. Eingegossen aus so einer Thermoskanne.
Ja, genau. Ja, tatsächlich. Da standen dann zwei Thermoskannen auf dem Tisch.
Plastik mit, oder Alu? Alu
Plastik.
Oder?
Mit der Filterkaffee. Dann wurde die gute Tischdecke rausgekramt. Alles wurde gedeckt im Wohnzimmer um den Tisch rum. Und pünktlich mittags um 12 oder so kamen dann die Verwandten. Ne, so die Verwandten, so Onkel, Tante, irgendwas, ne, mit Frau und vielleicht auch noch Kindern dabei. Und irgendwie dann noch so Freunde der Familie, irgendwie Freunde von meinen Eltern, Onkel Günther, Onkel Jochen, weiß ich nicht, alles einmal quer durch. Und dann wurde da schön sich hingesetzt, dann wurde über die Familie gelästert, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und dann sind die wieder gegangen. Und das Schlimme ist, die Geburtstage der Kinder sahen genauso aus mit dem gleichen Publikum.
Ernsthaft?
Ja, es kam immer Onkel und Tanten vorbei, deshalb habe ich mich irgendwann...
Oh
irgendwann
Gott,
so
aber das ist insgesamt so ein Ding, da bin ich wirklich dankbar, bei meiner Frau auch, zumindest so teilweise, bei mir überhaupt nicht. Also meine Verwandtschaft wird schon ganz früh signalisiert, das interessiert sie echt einen Scheißdreck, dass ich geboren bin. Gar nicht böse so, sondern im Sinne von, ihr wollt das nicht, wir wollen das nicht, warum sollen wir das tun? Ich habe einen sehr coolen Onkel Bernhard, der auch in meinen Büchern vorkam, der kam immer rüber. Schob mir dann so ein 50-Mark-Schein, also der kam dann irgendwie ein paar Tage später, nicht am Geburtstag, so schob mir so ein 50-Mark-Schein in mein Hemd rein und sagt dann, ja, schön Pornos da verkaufen. Der Mann ist Professor, er hat eine geile Art zu erzählen, so ist sehr lustig. Und der hat dann auch immer halt so eine Empfehlung gemacht, was ich davon kaufen soll. So. Und aber dieses, die Familie kommt zusammen, weil eins der Kinder Geburtstag hat. Ich kann es also
schlimm,
an allen, ich meine das nicht böse, wir haben ja wirklich viele Zuhörer. Tut das euren Kindern nicht an. Eure Schwester ist gerne Patentante vom kleinen Janus. Die freut sich auch total, dass der Geburtstag hat. Aber 4 Stunden bei euch beim Marmorkuchen im Wohnzimmer hocken und darüber reden, warum ihr vor 8 Jahren mal gebumst habt, interessiert wirklich keinen. Das ist wie der Geburtstag vom Hund. Kindergeburtstag interessiert halt eigentlich nur das Kind und die Eltern, sonst keinen. Man muss daraus kein Event machen.
Man kann das ja so machen. Ne? Zur Geburt richtet man ein Konto ein und jeder der Verwandten macht schönen Dauerauftrag. Tragen Fuffi jedes Jahr zum Geburtstag in die Richtung und dann ist gut.
Ja, das ist eine gute Idee. Einfach einen schönen Dauerauftrag einrichten, dann spart man sich auch den Rest. Man muss da nicht scheinheilig am Tisch rumhocken und gezwungene Gespräche führen, weil ein 8-Jähriger braucht das auch nicht.
Nee, der will seinen Gameboy haben und seine Ruhe und das war's.
Ja, dass Tante Erika mit am Drink sitzt und dann kriegt man noch so Lernspiele geschenkt oder sowas.
Oh.
Da musst du dich auch noch... Oh,
hattest du
Hab ich dir doch mal erzählt. Ja, ich habe dir das, glaube ich, schon mal einmal erzählt. Ich habe einmal von Freunden meiner Eltern, über die ich mich jetzt hier nicht öffentlich äußern werde im weiteren Sinne, die hatten vorher schon angekündigt, wir bringen dem Bastian Computerspiele mit, ne?
Ah, doch, das hast du erzählt. Ja, das hast du erzählt. Das hast du erzählt.
Oh, die Schatzsuche, Rainer. Ja, oh, ja, ja, die Schatzsuche nach Buchstaben.
Hattest du?
Ne? Ohne Scheiß. Ich habe gedacht, die bringen mir, keine Ahnung, die bringen mir irgendwie Doom auf Disketten mit oder so, ne? Und dann kommen die rein und ich gucke da so drauf, das große Lernpiratenspiel. Grabe die Leiche von Thomas Jefferson aus und lerne viel über sein Gebiss. Und
hast du denn anderes, also Educational Toys bekommen, irgendwas, also wirklich, womit man spielen und lernen kann? Also irgendwas, was jetzt nicht die große, ne, nee, die große Suche nach dem großen D ist oder so.
Nee, eigentlich nicht.
Gar nicht
die
so.
Die Suche nach dem großen
ja,
D?
Ja, das hat lang gedauert. Nee, ich meine, irgendwie so, hattest du mal so Experimente, also ich habe so als Kind zum Beispiel einen Elektronikbaukasten mal gehabt, wo man so Schaltkreise bauen konnte.
Oh,
so ein Radio. Das
hatte mein Nachbar Christian.
Ja,
oh,
und,
ja,
und mein Bruder hatte einen Chemiebaukasten. Wahrscheinlich ist die Hälfte von dem Zeug, was da drin war, heute illegal. Aber die guten Kosmos-Chemiebaukästen.
Doch, das hatte ich auch mal. Doch. Das hatte ich einmal und das haben meine Eltern mir dann weggenommen, weil sie wirklich Angst hatten, dass ich zu dumm bin und das trinke als Selbstversuch. was, glaube ich, auch gar nicht so unrealistisch war. Ich habe immer, also wie jedes Kind, Kinder, die kindliche Fantasie ist ja etwas, was wirklich beachtlich ist. Ne? Also nicht nur bei dem aus der Treppe hochgehen, aus dem Keller hochgehen, weißt du, das Monster im Keller, das wir alle hatten, sondern auch bei vielen anderen Sachen. Zum Beispiel habe ich mir mal auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen eine Kassette mit Urwaldgeräuschen gekauft.
Kann es sein, dass diese Geschichte deinem Unterbewusstsein entspringt und du einfach nur die Geräusche irgendwie anders deuten möchtest, die du nachts gehört hast, wenn du im Bett neben deinen Eltern gelegen hast?
Oh, du kleiner Wichser. Meine Eltern haben nach meiner Geburt damit aufgehört, deine haben weiter genagelt. Wobei man auch nicht sicher ist, weil du bist ja der Jüngste. Wahrscheinlich haben sie dich rausgeholt und haben gesagt, das lassen wir jetzt mal lieber sein in Schäbigier.
Jetzt ist fertig.
Die haben mich angeguckt, die haben gedacht, ja gut, also wir sind bei 5, es muss reichen, es wird nicht besser, es geht
ja
abwärts.
Ja genau, das ist der Punkt, besser wird's halt nicht, ne? Das ist so durchgespielt.
Gott. Also willst du die Regenwaldgeräusche-Geschichte hören, weil
ja,
sie
bitte.
Ist echt ein bisschen entwürdigend. Okay,
hast du zu Hause einen Affe gespielt oder?
Nein, das ist noch schlimmer, Reini. Tarzan? Oh Gott, das kann ich gar nicht erzählen, das ist so peinlich. Nee, warte mal, okay, ich habe mir ein Tropenhaus gemacht.
Ein Tropenhaus? Hast du dich in Frischhaltefolie eingewickelt und gefurzt, oder was? Ein Tropenhaus? Ich habe mir ein Tropenhaus gemacht.
Ist das wirklich schlimm? Ich wollte, nein, ich war als Kind doch schon, ich habe doch Zoos.
Oder eine Plastiktüte
über
dem Kopf, oder
was? Halt die Schnauze jetzt. Ich bin mit meinen Großeltern noch immer ins Tropenhaus gegangen, im Kölner Zoo. Ich habe hunderte Stunden meines Lebens im Aquarium vom Kölner Zoo die lateinischen Namen der einzelnen Insekten und Eidechsen auswendig gelernt. Ne? Und mein Opa war ja Chemiker und auch biologisch interessiert und ich konnte alle lateinischen Namen von Tieren und so. Und am meisten haben mich halt Tiere aus dem Urwald interessiert. Und mein Plan war dann, so ein Urwaldhaus zu machen, wie es das in Zoos auch gibt, also ein Tropenhaus zu bauen. Aber in meinem Zimmer, in der Ermangelung jeglicher Urwaldpflanzen und des Substrats, um diese zu ziehen, habe ich aber einfach alles gekauft, was so richtig billig war. Also so Alpenfeilchen, einfach Scheiße, weißt du, also Efeu und so das billigste Zeug. Also habe ich irgendwie 20 Mark oder so gehabt. Also es war auch nicht annähernd genug, um ein 50 Quadratmeter Kinderzimmer damit auszustatten. Sondern es waren halt einfach dann nachher 8 Pflanzen, die auf meiner Fensterbank standen. Dann habe ich da so die Wände grün bemalt, was meine Eltern gar nicht gut fanden. Und habe halt einen Kassettenrekorder mit diesen Urwald-Sounds hingestellt. Und um den Effekt zu verstärken, hatte ich dann noch so einen kleinen Brunnen, der so, kennst du das, wo dieser Nebel rauskommt?
Ja, natürlich. Ich dachte, du hast so eine, du kommst ja jetzt mit so einer Sprühflasche an, hast die ganze Zeit so Nebel in die Luft gesprüht.
Nee, ich hab so diesen kleinen Brunnen reingestellt auf den Schrank, damit der so ins Zimmer reingeht. Wie so Nebel halt und hab da mit meinen Pflanzen gesessen und hab dann die Urwald-Sounds angemacht. Aber das Schlimme an dieser Kassette war, was ich vorher nicht gelesen hatte, weil ich noch nicht so gut lesen konnte, war, es waren nicht nur Urwald-Sounds, es waren auch Erklärungen, welche Tiere jetzt kommen, sodass ich in meinem blöden Pseudotropenzimmer in Gelsenkirchen-Rotthausen saß und dann macht es immer so Und dann so, dies ist ein malaiischer Paradiesvogel. Und ich saß da so, ja, das ist echt Tropenhaus, das ist richtig gut. Aber es hat gereicht in meiner kindlichen Begeisterung.
Ja, ich kann mir auch richtig vorstellen, wie dein Vater das hört, zur Tür reinkommt und den Gorilla macht oder so.
Also das ist eine der Erinnerungen von Kindheitssachen, so, weißt du, die man so durchgezogen hat, weil man Fantasie hatte und dachte, das geht schon irgendwie.
Ja, so, also, auch, so Kind, also spielen wie als Kind, ne? Das verliert man ja irgendwie mit der Zeit oder die meisten Menschen verlieren das. Also ich habe auch nicht mehr die Fantasie, die ich mal als Kind hatte oder kann mich so in irgendwas reinversetzen. Was mir das noch ein bisschen gibt, so wie früher, sind Bücher. Gute Bücher lesen. Da funktioniert das manchmal noch.
Da funktioniert das manchmal noch, aber das Problem ist, als Kind, du wirst ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, wird diese Fantasie ja immer enttäuscht. Ne? Also das, was du versuchst zu inszenieren, wird ja nie annähernd das erreichen, was du im Kopf hattest. Also ich hatte wirklich geplant, ein Tropenhaus mit Vögeln und allem in meinem Kinderzimmer zu haben. Ich weiß auch nicht mehr, wie groß die Enttäuschung war, als mir klar wurde, dass ich da einfach mit einer 3-Mark-Kassette hocke unter so einem Billo-Nebelbrunnen und halt auf ein Efeu gucke. So. Also es war noch nicht mal ein ärmliches Tropenhaus, es war gar kein Tropenhaus, es war einfach scheiße. Oder auch, woran ich mich erinnere, war, ich habe mal einen Fisch aus unserem, wir hatten einen kleinen Teich, habe ich einen Goldfisch rausgeholt, haben meine Eltern nicht gewusst, habe den in so einen Topf getan und ich war 5 oder 6 und ich dachte halt, der braucht halt Wasser und der braucht halt Pflanzen. Und dann habe ich einfach alles an Pflanzen genommen, was ich nehmen konnte und habe das da reingestopft in diesen Topf. Und der Goldfisch hat es überlebt, aber auch nur knapp, weil meine Mutter das entdeckt hat, mich angeschrien hat, gesagt hat, ob ich eigentlich völlig wahnsinnig bin.
Fischsuppe.
Und ich stand einfach mit einem, also es war kein Topf, es war so ein großes, durchsichtiges Glas, voll mit Efeu drin, was für Fische gar nicht gut ist, und Dreck und Erde. Ich habe da einfach alles reingestopft und oben den Goldfisch draufgeworfen und habe gedacht, ich habe jetzt ein Aquarium gemacht, so. Ne?
Das aber war kind, schon irgendwie. Ne? Also Kindheit. Jeder macht mal dumme Sachen.
Hast du nicht auch irgendwie so eine Erinnerung an so ein Tropenhaus?
So Tropenhaus nicht. Aber wir haben ja gegenüber von einer Kirche gewohnt, wo drumherum so Hecken, Büsche und sonst was waren. Und ich weiß nicht, da waren wir auch so 5 oder 6, da haben wir quasi aus den großen Büschen uns eine Burg gebaut, so mit verschiedenen Eingängen und darunter, also quasi so Äste weggeschnitten, dass man da drin so Höhlen hatte und so. Und da als Kind denkst du auch so, ja, da wohne ich jetzt. Das halt auch, ne, nein.
Ich weiß noch, als wir einen Baum fällen wollten, um ein Baumhaus zu bauen.
Baumhaus wollten wir auch bauen. Ich glaube, Baumhaus wollte jeder bauen, oder? Also
ja, aber
Kind.
Alle Kinder in amerikanischen Filmen haben immer coole Baumhäuser, weißt du? Und dann stehst du als deutsche Kartoffel irgendwo im Wald, hackst in so einem total frischen Baum rum. Der arme Baum, ey, das hat mir im Rückblick tut mir das echt leid. Ich weiß nur, dass wir natürlich nicht das Werkzeug hatten, um das Ding wirklich zu fällen und dass deswegen auch alles richtig in die Hose gegangen ist. Nachher habe ich einfach so Bretter an den Baum genagelt, so Billo-Bretter, und wollte, hast du gerade genießt?
Ja.
Das war ja süß. Du niest ja wie ein kleines Reh rein.
Nein, im Gegensatz zu dir nehme ich das Headset ab und halte das kurz weg, bevor ich niesen muss, und mache das nicht volle Kanne ins Mikro.
Die Leute wollen die komplette Basti-Experience rein. So ist es halt.
Ja, warte, dann fahre ich bei den Leuten noch vorbei mit der Sprühflasche.
Du Arsch. Reini, wir haben ja sehr Schönes diese Woche erlebt, ne?
Oh ja, diese Woche war echt nett.
Wir waren zusammen im Wald.
Ja, gestern. Wir waren gestern zusammen im Wald und haben Menschen gegessen.
Wir haben The Forest gespielt auf Twitch zusammen mit meinem Freund Patrick. Unserem Freund Patrick natürlich, dem wir auch ein paar, der bei Twitch Halfmann, also mit der Name H-A-L-F, Mann Music Games heißt, ihr könnt ihm ja mal folgen. Und der hat uns ein wenig durch The Forest geführt.
Und ja, wir haben uns schon oft genug über diesen Twitch-Namen lustig gemacht. So,
ja, ist ein echt beschissener Twitch-Name. Aber haben wir The Forest mit ihm gespielt und das war schon sehr funny. Besonders, weil bei dir einfach deine ganzen sozialen Störungen durchkamen während des Spielens.
Was?
Weil das erst, also, um es kurz zu erklären, man stürzt auf einer einsamen Insel ab mit einem Flugzeug und die Aufgabe ist, ein kleines kleines Kind, was in dem Flugzeug noch gelehnt am Arm schlief, zu retten vor Kannibalen, die auf dieser Insel leben.
Und natürlich überleben. Also man muss, das musst du vorher erwähnen, man muss in regelmäßigen Abständen essen und trinken, sonst geht man drauf. Und man muss auf dieser Insel halt Nahrung suchen, also irgendwie Hasen oder ähnliches, also ähnliches geht auch, und irgendwie frisches Wasser, das man trinken kann, sonst muss man es vorher abkochen und so. Also
genau, also die Gefahr bei dem Spiel, durch Kannibalen zu sterben, ist fast kleiner als einfach zu verrecken daran, dass du dreckiges Wasser getrunken hast, dass du dich nicht abgewaschen hast, nachdem du voller Blut warst, wenn du ein Tier ausgenommen hast. Also da sind schon viele Mechaniken drin, die versuchen zu simulieren, dass es sich um Realität handelt oder so. Ne? Also es ist Pseudo-Realität.
So ein Survival-Game, so ein klassisches.
Ja, ja, aber nicht in jedem Survival-Game musst du dir die Hände waschen, damit du keine Infektion kriegst. Ne? Also das ist schon relativ smart gemacht. Und dann stürzen wir ab, sind erstmal ein bisschen mit dem Wald gelaufen, könnt ihr euch ja vorstellen, haben dann irgendwie ein paar Stöcker, Steine eingesammelt, eine Axt gefunden in dem Flugzeugwrack. Das allererste. Also das Flugzeug stürzt ab. Die Toten sind alle weg, bis auf eine Stewardess, die tot im Eingang des Flugzeugwracks liegt. Und bevor Patrick und ich überhaupt irgendwas gemacht haben, weil das Erste, was wir machten, war halt die Nahrungsmittel, die in dem Flugzeug noch verborgen waren, also so Fertigessen einzusammeln, steht Reinhard im Eingang des Flugzeugs mit seiner Axt und hackt die Stewardess in Teile und sagt, guck mal, den Kopf können wir kochen. Was zum Fickteufel spinnt mir dir eigentlich nicht? Also jetzt mal wirklich, ist mit dir nicht okay?
Ich hab optimiert gedacht, ne? Wir landen da auf der Insel und ich weiß, es ist ein Spiel, wo es ums Überleben geht. Da kann man nicht wählerisch sein bei dem Kotelett, das man nimmt.
Reini, die Hälfte des Spiels daraus bestand, dich davon abzuhalten, einfach erstens alles zu essen. Oh, das sind Bären. Reini, die können giftig sein. Oh, ich habe sie schon gegessen. Oder einfach alles, was du findest, so weißt du, dann findest du auch so verrottete Überreste von den Leichen, die einfach schon länger da rumliegen und Reinhard so, ja, wenn man die lang genug kocht, gehen die noch.
Ja, aber war doch so. Reinhard, stimmte doch. Auch die Kannibalen, wenn man gegen die gekämpft hat, auch die konnte man kochen.
Aber es war schon wirklich sehr fertig. Also,
ja, das Spiel ist auch fertig. Das ist wirklich, also das ist auch nichts für schwache Nerven und auch nichts für Kinder, aber
nee, das ist wirklich nichts für Kinder. Das muss man sagen, also wir hatten einfach viel Spaß.
Ja, sehr viel. Sagen wir so, wir sind in der Story null vorangekommen, weil wir erstmal damit beschäftigt waren, in irgendeiner Form zu überleben. Ist ganz witzig. Werden wir demnächst auch irgendwann, wenn du aus deinem Zwangsurlaub zurück bist, werden wir das auch weitermachen.
Ja, ich werde nämlich jetzt in Zwangsurlaub gehen. Übrigens, wenn ihr uns folgen wollt, wir spielen immer weiter ab nächster Woche und wenn ihr uns dort folgen wollt, werden wir sehr wahrscheinlich Forest weiterspielen. Wir beide werden dann auch nochmal an, was haben wir bisher
Portal
gespielt?
Portal, wir müssen Portal noch weiter Portal, spielen.
Wir müssen Portal weitermachen, genau. Fall Guys natürlich und ich privat spiele mich ja jetzt gerade solo durch Horrorspiele durch.
Ja, habe ich mitbekommen. Ich habe mit Cyberpunk angefangen. Mir fehlt noch irgendwie so das richtige Spiel. Also du bist bei den Horrorspielen richtig aufgehoben, weil du schreist wie ein kleines, verschüchtertes Mädchen aus einem 70er-Jahre-Film. Und das kommt, glaube ich, ganz gut. Demnächst dann auch noch mit Pulsuhr.
Also immerhin, das muss man sagen, hat mir niemand, genau, stimmt, du hast mir ja geholfen, eine Pulsuhr zu implementieren, das werde ich auch noch machen. Aber was man auch sagen muss, niemand hat mir vorgeworfen, dass ich das fake. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, ich fake es nicht. Ich habe dermaßen mich eingekackt. Bei Resident Evil ging es noch. Ich habe Resident Evil 7 gespielt. Das war machbar, das war okay. Also da sind 4-5 heftige Schockeffekte drin, die mich auch richtig weggeblasen haben. Und danach wurde mir von der Community Outlast und Outlast Whistleblower und Outlast 2 empfohlen. Und ich muss sagen, ich habe dann 1,5 Stunden das erste Outlast gespielt und das war wirklich heftigst. Aber wirklich heftigst.
Ich habe das auch noch in meiner Bibliothek, weil mal ein Spiele-Podcast darüber gesprochen hat, dass das sehr gut wäre und das damals irgendwie für, weiß ich nicht, 2-3 Euro im Steam-Sale war. Ist gut?
Boah, es ist, also, was heißt gut? Ja, also gut kann man es nicht unbedingt nennen. Es ist einfach, also du, die Story ist natürlich wieder völlig abstrus. Ein Enthüllungsjournalist bricht in eine verlassene, oder keine verlassene, sondern in eine Anstalt für Geisteskranke ein. In so einem, ich würde eigentlich so fast 80er, 90er Jahres-Setting sagen. Also die Kamera ist schon ziemlich old und so, die er dabei hat. Er hat keine Waffen, sondern nur eine Kamera. Und diese Kamera hat einen Nachtbildmodus und den brauchst du ungefähr 70% des Spiels, weil du wirklich, weil es arschdunkel ist. Und du musst halt aber mit deinen Batterien aufpassen. Das heißt, du musst als so gesehen Ressource in dem Spiel dient Licht. Das ist schon relativ smart gemacht, weil du dich halt manchmal entscheiden musst, mache ich diese Tür jetzt ohne Licht auf, also ohne diese Kamera und sehe erstmal nichts, oder verbrauche ich Batterie und gehe aber in die, oder bin davor geschützt, das, was auf mich zukommt, mit dem ich nicht rechne. Und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, da kommen eine Menge Sachen, mit denen man nicht rechnet. Ich habe mich, also ein Moment, wo so eine Leiche von der Decke fällt oder einem vors Gesicht klatscht, habe ich mich so erschrocken, dass ich mir das Headset vom Kopf gerissen habe, Reini. Ich war wirklich fertig mit den Nerven.
Ich habe den Ausschnitt gesehen, war witzig.
Boah, war es fürchterlich. Wir müssen mal gucken, ob es irgendwelche Horrorspiele gibt, die man zusammenspielen kann.
Ja, da können wir gerne mal machen. Das also wird bestimmt witzig. Dann würde ich mir auch noch meine Pulsuhr mal raussuchen. Wobei das bei mir mit der Apple Watch beim Zocken ein bisschen blöd ist, weil ich muss sie am rechten Handgelenk tragen, weil am linken geht nicht. Und ich bediene ja mit rechts die Maus und liege dann die ganze Zeit mit meinem Handballen so auf diesem Armband-Pinöppel. Das ist sehr unangenehm.
Wo liegst du drauf?
Hä? Ich muss die Pulsuhr, also die Apple Watch quasi, ich muss die am rechten Handgelenk tragen. Weil am linken habe ich eine dicke schwarze Tätowierung und da funktioniert die nicht.
Ernsthaft?
Ja.
Das kommt nicht durch. Hä? Warum nicht? Nicht durch die Tätowierung?
Nee, genau, weil die halt zu dunkel ist. Du hast ja darunter den Pulsmesser, das ist der Grund, warum ich die Apple Watch generell am rechten Handgelenk tragen muss, weil wenn ich die am linken Handgelenk trage, muss ich alles, also sowas wie Apple Pay und so weiter kann ich da nicht aktivieren, weil ich jedes Mal, also so ungefähr alle 5 Minuten auf der Uhr den Code eintippen muss, weil die meinen Puls nicht mehr messen kann und denkt, ich hätte sie abgenommen. Weil die halt nicht durch die schwarze Tätowierung durchmessen kann.
Wie funktioniert denn das, Reini? Ich muss echt zugeben, dass ich überhaupt nicht weiß, wie das funktioniert.
Das funktioniert mit diesem grünen Licht da drunter, mit diesem optischen Sensor. Der misst quasi deine Venen, das Zusammenziehen davon. Also quasi damit den Puls. Und wie gesagt, das kommt nicht durch die schwarze Tätowierung durch. Deshalb muss ich das Ganze am rechten Handgelenk tragen. Und dann ist es doof, damit die Maus zu bedienen. Oder ich muss mir mal ein dünneres Armband holen irgendwie.
Ich trage Uhren ja sowieso nur am rechten Armgelenk.
Ah, okay.
Ich esse mit dem Messer in der rechten Hand. Nee, okay. In der linken Hand.
Okay, das heißt, du bist bist du ein umerzogener Linkshänder?
Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, meine Eltern haben mich nicht umerzogen, aber ich glaube, dass es bei mir schon immer so schräg war. Also ich habe irgendwie immer mit der rechten Hand die Gabel gehalten, mit der linken das Messer, Uhren aber immer nur rechts getragen. Wenn ich eine Uhr links trage, muss ich sofort weg. Das kann ich gar nicht ertragen, das macht mich total fertig.
Ich habe meine Uhren halt immer links getragen und musste jetzt mit der Apple Watch auf rechts wechseln. Das war sehr ungewohnt, aber nach einer Zeit ging es. Halt nur so für sowas wie beim Zocken mit der Maus oder so ist das halt blöd. Also wenn ich am Rechner sitze, habe ich die so gut wie nie um.
Das kleine Licht an der Apple Watch misst... Erklär es mir nochmal.
Das müsste ich selber nochmal nachgucken. Das ist, also das funktioniert so wie diese Aufsteckdinger am Finger, womit du
Habe ich auch nie gewusst, wie das funktioniert. Ich habe immer gedacht, das wäre Zaubermedizin oder so.
Nee, das leuchtet halt durch und am Absorptionsspektrum misst das quasi, wie viel Sauerstoff in deinem Blut ist. Also quasi so ein bisschen die Färbung. Das müsste ich aber, wie gesagt, selber nochmal nachschlagen. Das ist zu lange her, dass ich das mal irgendwo gelesen und erklärt habe.
Und das alles?
Ja, das geht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Es ist halt nur blöd, wenn du schwarze Tätowierungen hast. Da ist nicht so gut. Also, wenn ihr...
Vielleicht
wenn
die Uhr noch an, sie sind tot.
Ja, wenn ihr viele Tätowierungen habt, ist eine Apple Watch nicht unbedingt das Ding, was ihr tragen wollt. Ist halt nervig. Okay. Weil
ich habe nie drüber nachgedacht, dass das optisch stattfindet. Ich habe immer gedacht, keine Ahnung, habe mir da keine Gedanken drüber gemacht.
Du hast immer gedacht, das grüne Licht da drunter ist einfach ist so ein, modischer Aspekt.
Ich habe jedenfalls nicht gewusst, wozu das rote, grüne Licht, also ich habe gedacht, keine Ahnung, das misst den Abstand zum Arm, wenn man die zu eng anhat.
Den Abstand zum Arm, wenn die Uhr aufliegt, genau. Nee, das
ja, war vielleicht nicht mein klügster Gedanke, Reini.
Ja. Wo wir gerade bei Twitch sind, wusstest du, dass es verbotene Spiele bei Twitch gibt? Die man nicht spielen darf.
Verbotene Spiele?
Ja, es gibt, bin ich gestern drauf gestoßen, als ich ein paar Sachen für Twitch nachgelesen habe. Ich habe ja in der letzten Woche auch, also ich habe in der letzten Woche ja jeden Tag gestreamt, um mal zu gucken, was mir so an Spielen Spaß macht. Unter anderem habe ich die Stanley-Parabel einen Tag gespielt und es hat Leute wahnsinnig gemacht. Da du die noch nicht gespielt hast, wenn du mal irgendwie eine ruhige Stunde hast, spiel die mal, ist witzig. Ansonsten WoW.
Willst du ganz kurz erklären, was da passiert?
Die Stanley-Parabel, so minimal. Ja. Das ist, glaube ich, die Half-Life-Engine. Also ist schon älter, das Spiel, von 2012, glaube ich. Du wachst in einem Büro auf und hörst eine Erzählerstimme. Also du bist Stanley, wachst im Büro auf und die Erzählerstimme sagt, Stanley wacht in seinem Büro auf. Alle Kollegen waren weg. Er ging in die Cafeteria, um zu gucken, was los ist. Und dann läufst du halt los und kannst dich entscheiden. Gehst du wirklich in die Cafeteria oder machst du was anderes? Du kannst dich also quasi immer entscheiden, tust du das, was der Erzähler sagt, oder machst du einfach, wo du Bock drauf hast. Und dann gibt es so Beispiele wie, du bist an einer blauen und einer roten Tür und dann sagt die Erzählerstimme, Stanley wusste genau, dass er nicht durch die rote Tür gehen durfte und ging direkt durch die blaue zu seinem Chef oder so. Und wenn du dann doch durch die rote Tür gehst, dann sagt der Erzähler irgendwie sowas wie, Stanley wollte nicht hören, der wusste genau, dass dies Konsequenzen hat und plötzlich stehst du wieder vor den beiden Türen und die blaue hat so 5 dicke Pfeile drumrum und so.
Okay, also, das ist lustig.
Also es spielt tatsächlich sehr damit und es hat irgendwie 18 verschiedene Enden, je nachdem, was du machst. Also
Kann man sterben?
Nein, kann man nicht. Man hat auch keine Waffen oder sonstiges, sondern es spielt tatsächlich immer nur damit, tust du das, was der Erzähler sagt oder nicht und erfährst ein bisschen was über die Geschichte. Also warum du da im Büro allein bist und so. Also,
gibt es sowas wie ein gutes Ende? Also so ein Ende, das alles erklärt oder so, dass man
einfach. Nein. Nein. Okay. Es ist komplett abwegig. Wenn du zu oft irgendwie Scheiße machst und nicht das tust, was der Erzähler sagt, dann landest du irgendwann auch ganz am Anfang mit so einer gelben Linie auf dem Boden und du sollst der gelben Linie folgen. Und die gelbe Linie geht irgendwann die Wand hoch oder so. Also so wirklich komplett abgedreht. Aber ein schönes Ding kann man, also ist nichts, was man stundenlang spielt, aber so eine Stunde oder so kann man da drin mal versenken, da ist es ganz witzig. Also das werde ich auch nicht normal streamen, das hat gereicht. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe mit dir ja The Forest gespielt, ich habe WoW mich durch einen Dungeon ziehen lassen, also durch die erste Instanz und habe gemerkt, wie lange ich da echt raus bin. Das war wirklich schon das Grenze an peinlich. Ansonsten habe ich Cyberpunk angefangen und das werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall weiterspielen, weil das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist grafisch ja ein Genuss und auch so das Setting finde ich super und Story hat auch Spaß gemacht. Mal gucken, was ich sonst noch so an Spielen finde, was mir Spaß macht.
Resident Evil 7, für alle, die es noch nicht gespielt haben, ist wirklich gut. Die ersten 8 Stunden. Und bei den letzten 2 Stunden sitzt du so und denkst so, ach so, jetzt haben sie den Hausmeister den Rest programmieren lassen oder was. Oder da ist einer vom Bildschirm weggefallen, dann hat der Chefcousin gesagt, ja komm, ich mach das halt.
Ist die Story dann plötzlich so kacke, oder?
Also erstens, nach 8 Stunden wird plötzlich ein Story-Device eingeführt, was alles andere erklären soll. Was aber total absurd wirkt, weil du 8 Stunden lang rätselst dir den Arsch wund und dann plötzlich heißt, ah, daher kommt das, ah, okay. Und hier liegen also 6 Zettel hintereinander in 3 Räumen, wo dann die komplette Story des Spiels draufsteht, wo du so denkst, ja, das hätte man jetzt irgendwie auch geiler erzählen können, als dass ich jetzt hier einfach 6 Zettel finde, wo es draufsteht. Das ist aber nicht der Hauptvorwurf, wenn die Story wenigstens gut wäre. Sie ist aber wirklich nicht gut. Und was der Hauptbruch an dem Spiel ist, 8 Stunden lang gruselst du dir den Arsch ab, schleichst durch Flure von so einem alten Herrenhaus irgendwo in südliches Amerika, würde ich jetzt schätzen, also so Texas oder sowas, oder Carolina oder keine Ahnung, Louisiana, sowas in der Richtung, ne? Und dann kriegst du da durch und hast die ganze Zeit Angst und dann in den letzten 2 Stunden wird es zu einem generischen Shooter mit leeren Gängen.
Oh.
Wo du einfach nur, also ich sag jetzt nicht, wo die leeren Gänge sind, weil dann spoilere ich zu viel, aber du läufst einfach dann noch 2 Stunden lang völlig sinnlos durch so leere Gänge, wo fast nichts ist.
Durch Labore unter dem Haus?
Ja, noch öder. Also
noch öder, okay.
Denk es dir noch öder, aber es ist was unter dem Haus und es ist mega öde. Und es macht einfach keinen Bock mehr, weil das Spiel halt kein gutes Gunplay hat. So, das ist nicht zum Schießen ausgelegt, sondern zum Verstecken und Wegrennen.
Ja.
Und davor war es auch richtig gut. Und dann hast du so einen Endkampf, wo du die ganze Zeit denkst, hä, ist das jetzt, wow, okay, das ist jetzt der Endkampf. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und dann sitzt du da und denkst so, hä, wie habt ihr es denn hingekriegt, so ein geiles Spiel zu machen und dann einfach in der letzten Stunde überhaupt keinen Bock mehr zu haben? Das finde ich, Das ist wie bei Filmen oder so, weißt du? Also ich finde, ein schlechtes Ende kann einen kompletten Film
zerstören. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich denke gerade darüber nach, ob mir irgendwas einfällt. Ich meine, es gibt ja viele Filme, bei denen das Ende den Film erst so richtig gut macht. The Sixth Sense, da müssen wir jetzt nur wirklich nichts spoilern, wie der ausgeht, aber das, den kennt ja jetzt wirklich mittlerweile jeder, den Twist. Aber der Twist, das muss man einfach sagen, bei Sixth Sense mit Bruce Willis, der ist so gut. Und wenn du ihn nicht erwartet hast und nicht gewusst hast, also auch bei Fight Club, dass er den ganzen Film halt einfach nochmal 2 Stufen höher hebt, der vorher schon einfach netter Thriller war.
Auf jeden Fall.
Und dann sitzt du halt ähnlich wie bei Fight Club die ganze Zeit da und denkst drüber nach, so wie konnte ich das nicht bemerken? Den ganzen Film über, wenn man Fight Club dann nochmal sieht oder auch Sixth Sense sieht, dann ist der Film voller Andeutungen, dass das nur so sein kann.
Ja, oder Memento.
Memento zum Beispiel, ja, Memento ist allerdings ein bisschen anderer Fall, weil bei Memento ja das aufgeklärte Ende, selbst wenn du es dann gesehen hast, immer noch nicht so eindeutig 100% klar ist. Also ja, es gibt ein Ende, aber ich finde, Memento ist dann doch immer noch so verschachtelt, dass du nicht wie bei Sixth Sense, da gibt es nicht diesen einen krassen Twist. Den gibt es schon, aber ich finde, der ist schon schwer. Also erstens, der ist auch wenig zu erahnen und zweitens ist der auch, der wertet den Film nicht so auf wie bei den anderen. Sixth Sense können wir, glaube ich, jetzt sagen, oder? Für alle anderen, die es nicht wissen, was, also ganz ehrlich, der Film hat 1 Milliarde eingespielt, den hat, glaube ich, jeder Erdenbürger 2-mal
ansonsten
gesehen.
Ansonsten macht jetzt Stopp und spult 10 Sekunden vor.
Ja, also bei Sixth Sense geht es darum, dass ein kleiner Junge tote Menschen sieht. Er wird von einem Psychologen begleitet, der versucht, ihm beizubringen, dass das nicht so ist. Und am Ende wird klar, der Psychologe selbst ist tot, gespielt von Bruce Willis.
Ja.
Und dieser Enthüllungsmoment, wo dem Psychologen klar wird, dass er schon die ganze Zeit tot war, der ist halt wirklich in your face und gut. Und dann guckt man zurück in den Film, wenn man den dann nochmal sieht und achtet das erste Mal drauf, dass zum Beispiel simpelster Hinweis in dem Film, dass es keine Figur außer dem Jungen gibt, der mit dem Psychologen interagiert.
Ja,
niemand.
Oder ihn berührt oder irgendwie beachtet oder sonst was, ne?
Also es sind Szenen drin, wo du so denkst, okay, die sind jetzt nur gemacht worden, um uns aufs Glatteis zu führen, aber die sind so geschickt gemacht, dass du es dann trotzdem in dem Moment nicht merkst. Es gibt eine Szene, wo seine Ehefrau am Hochzeitstag in einem Restaurant sitzt, an einem Tisch, und er kommt zu spät, setzt sich zu ihr, sie schaut ihn gar nicht an, fängt an zu weinen, steht auf und geht weg. Und uns soll der Eindruck erweckt werden, was vorher auch schon klar ist, diese Ehe, bevor er stirbt, ist so zerrüttet, dass sie offensichtlich lange auf ihn gewartet hat und jetzt in Enttäuschung weggeht. Da muss man allerdings sagen, ist natürlich die Szene irgendwie Quark, weil wer würde sich am Hochzeitstag
alleine
in ein feines Restaurant mit 2 Tischen an einen Duotisch setzen und so lange warten, bis er anfängt zu heulen, um dann zu gehen. Also entweder sie will es sich richtig hart geben mit der Trauer oder es war irgendeine Art von Tradition, die wir nicht verstehen. Aber natürlich, diese Szene dient hauptsächlich dazu, damit wir weiterhin glauben, der ist einfach weiterhin
ist normal,
zur Ehe und alles
ist
cool. Ja, das fand ich so ein bisschen, wenn man den Film dann nochmal sieht, bei Fight Club gibt es auch so 1-2 Szenen, wo das auch so ist. Da ist der Twist ja ein anderer, aber trotzdem, wo auch die Szene nur dafür da ist, diesen Twist zu
unterstreichen nochmal.
Oder unterstreichen. Ja. Oder verschleiern halt noch mehr, ne, dass der kommen könnte. Aber das macht einen Film halt geil. Und dann, wenn du einen Film siehst, der richtig toll war und der endet mit, ja, ich krame gerade in meinem Gedächtnis.
Ich glaube, das Problem ist, an Filme, die durch ihr Ende besonders werden, erinnert man sich ohne Probleme, weil die einem so bam ins Gesicht und das bleibt halt. Filme, die ein scheiß Ende haben, vergisst man. Weil der Film, während man den Film guckt, hat man so 1,5 Stunden, denkt man, boah geil, boah geil, boah geil, und am Ende kommt scheiß Ende und man geht raus, man spricht nicht mehr drüber, denkt nicht mehr dran und weiß, okay, ist kacke.
Ist wahrscheinlich wirklich so, ne? Also,
weil ich erinnere mich gerade auch an keinen, wo ich sagen würde, da hat's das Ende wirklich versaut.
Ich denke, aber ich denke gerade drüber nach, es muss doch irgendeinen geben. Schade,
wo das Ende so kacke ist.
Wo das Ende, warte mal, ich google es einmal, damit wir ein Beispiel haben. Filme mit richtig schlimmem Ende. Filme mit schlechtem Ende. Ja, doch. Jetzt fällt er mir ein. Der Schacht.
Oh Gott.
Ich meine, da hat Özcan ja im anderen Podcast schon, weil ich diesen Film empfohlen habe als wirklich guten Horrorfilm und er fand ihn wirklich, wirklich schlecht, inhaltlich insgesamt. Das kann ich, finde ich, nicht. Der Schacht ist nicht schlecht. Der ist die erste Stunde richtig spannend und richtig cool. Für die, die ihn nicht gesehen haben, wirklich die Mini-Kurzzusammenfassung. Ein Mann wacht in einem Raum auf mit einem anderen Mann. Oben ist ein Loch, unten ist ein Loch in diesem Raum. Und durch diesen Schacht, dieses Lochs sieht er, dass über ihm und unter ihm ganz viele Menschen sind, auf genau den gleichen Räumen. Und dann fährt einmal am Tag Essen auf einem Tablett, auf einem schwebenden Tablett durch diese Räume. Und theoretisch können nur alle in diesen 150 Räumen oder so am Leben bleiben, wenn jeder sich von dem Essen nur so viel nimmt, wie er braucht.
Ja.
Und am Ende ist es nichts anderes als eine Metapher für die menschliche Psyche, ne? Also dass wir anderen unseren Egoismus und unseren Narzissmus, weil dann ergibt es sich relativ schnell, dass zum Beispiel die aus den ersten zwei Etagen alles drauffressen und dann sogar auf den Tisch draufscheißen, um die, die unter ihm sind, unter ihnen sind, zu erniedrigen, ne? Und dass dann, also da entsteht dann halt so eine Art Reihenfolge, dass die, die oben sind, auf die herabpissen, die unten sind. Und dass man jeden Monat neu eingeteilt wird in diesen Räumen. Und dann ist man plötzlich, war man am Anfang ganz oben und plötzlich ist man ganz unten. Und das ist natürlich eine ganz klare Parabel aufs reale Leben, ne? Dass die, die reich und erfolgreich werden, auf einmal abheben und vergessen, wo sie hergekommen sind, bla bla bla. Der Film ist wirklich anderthalb Stunden lang richtig gut und spannend. Und klar ist es absurd, ein fliegendes Tablett mit Essen und wie kann das alles sein? Aber das hinterfragt man gar nicht so, weil der Film spannend und gut ist. Und dann kommt das Ende und du sitzt da und denkst, ja, fickt euch.
Ne? Ja, das so, so, ja, also bei mir, also Filme weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber mieses Ende zum Beispiel auch Lost. Lost hatte ein richtig mieses Ende.
Ja, Lost hat auch ein richtig, aber das wollen wir jetzt wirklich nicht spoilern, weil das.
Nee,
ja,
das also
wenn, wenn man sieben Staffeln guckt und dann am Ende, weißt du, dann, das kann man ja irgendwie nicht machen. Aber ich finde, bei Lost ist es halt einfach so, du kannst, aber da haben wir auch schon mal was drüber gesagt, ähnlich wie bei Akte X, wenn du eine Serie oder einen Film oder sonst was nimmst und packst so viel, das gleiche jetzt auch beim Schacht, und packst so viel Surreales rein, so vieles, was nie zu erklären sein wird. Eine Insel mit Eisbären und Zeitreise und Atombombe und bla bla bla. Und dann wird dir aber nach sieben Staffeln klar, scheiße, wir haben ja einen Hit geschrieben und alle gucken sich das an und jetzt warten 500 Millionen Leute auf das Ende dieser Serie. Ja. Und wir können es aber nicht erklären, weil wir haben es einfach mal reingeschrieben, weil wir es geil fanden.
Boah, du hast es nicht gesehen, aber Game of Thrones, miesestes Ende ever. Das ist so scheiße.
Ja, ich habe Game of Thrones ja wirklich nie gesehen, aber ist wirklich nicht gut. Ne?
Das Ende ist einfach nur für den Arsch, also komplett für den Arsch. Aber da war die Buchvorlage ja auch noch nicht fertig. Also ist ja immer noch nicht. Die haben ja quasi die Serie angefangen und die wurde so ein großer Erfolg, dass es halt, dass die Serie irgendwann handlungstechnisch den Büchern voraus war und die irgendein Ende schreiben mussten. Und das war halt scheiße.
Ja, aber, scheiße. Aber da hätten sie doch den Autor mal fragen können, der hätte sagen müssen, ja so und so, oder? Also
ich glaube, der gute Autor hatte einfach keinen Bock oder weiß selber nicht, wie es zu Ende gehen soll. Das, also es hoffen ja immer noch alle, dass der Gute das zu Ende schreibt, bevor er sich zu Tode gefressen hat. Aber naja.
Also ich hier ich hatte gerade drüber nachgedacht, ich habe letzte Woche nochmal Sieben gesehen mit Brad Pitt und Morgan Freeman.
Oh, boah, das ist lange her, dass ich den gesehen habe.
Aber sehr erinnerst lange. Du dich ans Ende?
Das ist da, wo er die Kiste
nicht,
aufmacht.
Nicht sagen.
Ja, nee.
Nicht sagen. Das spoilern wir wirklich nicht. Sieben gibt es bei Netflix. Der Film ist von 95. David Finchers zweiter Film erst nach seinem großen Flop mit Alien 3. Meiner Meinung nach einer der größten Regisseure aller Zeiten, hat auch Fight Club gemacht. Sieben ist, glaube ich, bei der jungen Generation fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also die 14-, 15-Jährigen, die uns jetzt gerade zuhören, kennen Sieben vielleicht gar nicht mehr. Gilt heute nach IMDb-Status und nach Filmreihen von Thrillern und Horrorfilmen immer noch als einer der besten Filme aller Zeiten. Zu Recht. Sieben zeichnet sich durch paar Sachen aus. Unter anderem der einzige Film, den ich kenne, in dem nicht eine Einstellung, nicht ein Kamerabild, nicht eine Sekunde Verschwendung ist. Alles in diesem Film spielt auf dieses geniale Ende an. Alles in diesem Film ist für die Story wichtig und alles in diesem Film ist, ist spannend. Also alles ist spannend. Es geht um einen Serienmörder, der die sieben Todsünden kritisieren oder als Vorlage nimmt und dann beginnt mit einem Mann, der sich zu Tode gefressen hat, den er mit Spaghetti zu Tode gefüttert hat, hat ihn gefesselt, einen fetten Mann mit Stacheldraht an den Stuhl gefesselt und hat ihn so lange mit Spaghetti gefüttert, bis der Magen geplatzt ist und er verreckt ist. Und das ist eine der sieben Todsünden, Unersättlichkeit, glaube ich, ist in dem Fall. Und das Ende ist wirklich bis heute so, wo du so denkst, das Ende konnte auch nur so gedreht werden, weil Brad Pitt seine Mitwirkung an diesem Film, den ich übrigens für einen sehr klugen Mann halte, Brad Pitt, also ich habe ein paar Interviews gelesen und immer gedacht, Mann, ey, Brad Pitt sieht nicht nur scheiße gut aus, sondern ist auch einfach smart, daran festgemacht hat, weil die Produzenten wollten das Ende des Films, weil es wirklich fucking düster ist, wollten es verändern und Brad Pitt hat damals, der war damals schon großer Star, das war so kurz nach Legenden der Leidenschaft 1993, hat gesagt, ich mache bei 7 nur mit, wenn ihr das Ende so lasst.
Ah.
Und das ist wirklich ein Film, ihr könnt ihn bei Netflix für lau gucken, er ist 25 Jahre alt, ist so gut gealtert, dass man sagen könnte, der könnte, es fällt nur an ganz wenigen Szenen auf, dass der so alt ist. Unter anderem, dass keiner ein Handy hat. Das ist halt strange. Niemand hat ein Handy dabei. Es gibt keine Smartphones, keiner. Es wird noch mit Dings fotografiert, mit Filmen fotografiert und so. Das sind die Situationen, die das des Films auffällt. Bei allem anderen ist dieser Film, könnte auch Problem 2021 gedreht sein. Und ist wirklich, wirklich gut.
Ja,
ich
super
ihn, glaub,
Film.
7, 8 Mal in meinem Leben gesehen. Große Empfehlung, 7. Wahrscheinlich sagen jetzt die, ja, bist du bescheuert, den haben wir doch gesehen, den haben wir doch gesehen, aber nee, fragt
ich glaube,
ob die den
vielen,
gesehen haben. Ja gut, fragt mal,
ist
ein doofer
Satz.
Ich glaube, der ist einfach so ein bisschen rausgerutscht, weil er so alt ist, weißt du?
Ja, das glaube ich auch. Also ein super guter Film, auf jeden Fall. Ich wollte dir eigentlich vorhin noch kurz erzählen, dass es bei Twitch verbotene Spiele gibt. Diese Liste.
Oh ja.
Diese Liste hat mich auch gewundert und dann habe ich auf die Liste geguckt und habe gesehen, okay, kein Wunder. Also alles, was verboten ist, natürlich so Nazi-Scheiße und so, ne? Keine Frage. Der Rest auf der Liste ist sowas wie Battle Rape.
Battle Rape.
Ja. BMX XXX.
Oh, okay.
Dramatical Murder.
Stopp, BMX XXX, ist es das, was ich vermute?
Ich habe
nackte
keine
Frauen,
Ahnung.
Die ich Fahrradfahren reinigt?
Ich glaube, ja. Ich will es nicht googeln.
Nackte Frauen, die Fahrradfahren.
Ja, es kann sein, ja. Also eigentlich ist mir, eigentlich, also die Titel sind alle so, das sind alle irgendwelche Manga-Porno-Spiele oder halt irgendwas
es
von.
Es sind nackte Frauen, die Fahrradfahren.
Ja, oder, ja. Oder irgend so eine Nazi.
Auf dem
irgend so
Gamecube?
Ernsthaft?
Reini, ich lache mich gerade tot. Kannst du bitte das einmal googeln? Weil wir reden ja nicht, wir reden jetzt hier nicht von krassem Sex, wir reden von Frauen, die im Bikini auf dem Gamecube-Fahrrad fahren.
BMX, ja, das ist. Ja, geil. Ja, das hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Okay. Gott.
Ich gucke mir ein Video davon an. Ist das Ronti? Das ist einfach Tonys Pro-Skater auf Fahrrädern mit Frauen in Bikinis.
Ja.
Also das ist wirklich nicht schlimm. Das ist verboten.
Das darfst du nicht streamen. Das ist auf der Liste verbotener Spiele. Neben so Sachen wie Ethnic Cleansing.
Okay.
Ich sag ja so Nazi-KKK-Scheiß ist da im großen Teil drauf. Aber ansonsten halt so alles so. Sonst so, weiß ich nicht, Manga-Porno-Spiele. Also ich bin eigentlich hängen geblieben wegen einem, wegen zwei, drei Spielen, die da ganz, also die zumindest witzige Namen haben. Sowas wie What's Under the Blanket und Suck My Dick or Die.
Was?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Okay.
Vielleicht google ich das mal kurz.
Reinis Lebensmodell, sag mal Dick or Die. Das gibt's als Spiel?
Game Jam, ja, irgendwie schon. Warte mal, gibt's dazu Bilder? Tut mir leid, dass ihr da durch bist. Oh Gott, ja, es gibt da. Ach du Scheiße. Mal ernsthaft, also wirklich? Ach,
okay. Das muss ich jetzt auch mal googeln.
Nee, es ist auch so ein Porno-Comic-Spiel-Ding.
Ach du Scheiße.
Ja. Okay.
Oh je. Ich finde ja, da sind die Japaner ja ganz groß drin in so, ach du lieber Heiland, in so
Porno. Das ist eine Kunstform.
Habe ich nie verstanden, muss ich sagen. Also ich bin ja sowieso, ne, also ich schlafe abends mit den Händen über der Bettdecke, meine Frau und ich machen Licht aus. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Aber Pornografie kenne ich gar nicht. Aber also dieses Japano, wie nennt man das? Hentai? Ist es Hentai?
Hinter, weiß, ey, ne? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja,
wirklich überhaupt Okay. Wenn man runterscrollt bei Suck My Dick or Die, wird es irgendwie noch schlimmer. Verstehe ich halt nicht. Gibt mir nichts, verstehe ich nicht. Also ist halt gemalt, so. Da kann ich gar nichts für.
Ja,
also, das weißt du, kann ich keine Attraktivität rausziehen. Es scheint anscheinend Menschen zu geben, die das dann attraktiv finden, aber für mich ist das dann halt gemalt und dann eben nicht echt und dementsprechend auch uninteressant.
Ist halt jeder anders, ne? Es gibt ja auch noch Reini, The Guy
natürlich
Game.
Natürlich Mr. Kranken. Oh Gott, Reini, ich will es gar nicht wissen. Mach das jetzt aus, aus jetzt damit. Wir reden jetzt mal über, ich habe das gestern noch jemandem anmoderiert, unseren Podcast mit den Worten, hör da mal rein, wir reden da über schwarze Löcher.
Ja, tun wir ja.
Wir haben letzte Folge über schwarze Löcher. Oh Gott, Reinhard.
Es gibt auch das Spiel, das auch auf der Liste nicht spielen, Pornostudio Tycoon.
Von Wolf C. Hagen.
Und Harem Party. Gott.
Oh Gott,
warum zur Hölle? Ja, okay. Nein, wir streamen nur vernünftige Spiele, wo man Kannibalen klein hackt, um sie zu kochen.
Ja, Stewardessen, Reinhard. Das Schönste war, dass Reinhard dann auch noch der Stewardess ihr Kleid ausgezogen hat und es angezogen hat.
Ja, du auch.
Und dann ist er den Rest.
Das haben wir alle gemacht.
Aber ich wusste nicht, dass das geht, Reini.
Ich auch nicht. Ich habe das erst gesehen, als eine bärtige Spielfigur in einem blutverschmierten Stewardess-Outfit vor mir stand. Und der Pede dann auch noch mit der Glatze bei dem Charakter, das sah so schräg aus. Der sah aus wie so ein Serienmörder.
Mit so einem abgehackten Haben in der Hand und Lagerfeuer. Ach, das sind die Erinnerungen. Die
man kann ja auch die Köpfe noch als Trophäe mitnehmen. Nee, das Spiel ist wirklich ein bisschen durch. Ey, weißt du, früher wurde sowas wie Doom indiziert, ne? Aber The Forest ist kein Problem.
Ich höre ja im Moment gerne den Podcast Stay Forever von unseren lieben Freunden von der GameStar damals noch.
Gunnar Lott,
ich weiß gar nicht, wer von den beiden diesen bajuwarischen Einschlag hat. Der geht mir dann immer ein bisschen auf Keks mit so, Jamai, ich hasse Jamai, das darf man einfach nicht sagen. Ich bin aus dem Ruhrpott, das soll er aufhören zu sagen, sonst ist er aber ein guter Bursche. Ich höre das sehr gerne und da habe ich vorgestern die Folge über Command & Conquer gehört.
Ja.
Und musste sehr lachen, weil bei Command & Conquer, das hatte ich komplett vergessen, das gehört zu den Titeln, die in die große 90er Jahre in die Indizierungswelle gefallen sind. Nicht, weil es indiziert wurde, sondern weil das deutsche Studio damals alles dafür getan hat, dass es nicht indiziert wird.
Ja,
und
Roboter,
das ist aus
heute, nur, ne?
Aus Roboter, das hat man bei Half-Life auch gemacht. Bei Half-Life kann man ja zumindest noch sagen, das war ein Ego-Shooter und da schießt du halt auf Figürchen und das sind dann Soldaten und die sehen halt auch aus wie Menschen. Und da hat man damals dann Roboter, Androiden erschaffen, was super schrottig war. Und die Gegner sind auch nicht gestorben, sondern haben sich hingehockt, wenn sie gestorben sind. Das war schon sehr billig und scheiße. Aber bei Command & Conquer haben sie das komplette Spiel umgestrickt, um dort halt Androiden unterzubringen. Auch die ganze Rundstory, also was Kane, also der Bösewicht, der Nod erzählt bei Command & Conquer, ist dann wirklich so, du musst diese GDI-Androiden töten. Und wenn man die dann mit dem Panzer überfährt, machen die so ein Blechdosengeräusch. Und
ja, stimmt, als ob man so eine Cola-Dose platt tritt. Ne?
Ja, aber als wir 10 waren, wusste ich ja gar nicht, dass es eine Alternative gäbe.
Nee, das ist auch lächerlich. Also gerade wenn man sich heute so alte Spiele anguckt, da sind so Indizierungen echt lächerlich.
Aus heutiger Sicht kannst du das, das hat sich ja auch, das ist ja interessanterweise komplett, nennt man das reziprok verlaufen, der Verlauf von Indizierung und grafischer Darstellung, weil heute haben wir die Mittel, Gewalt super grafisch darzustellen, es wird aber kaum oder fast gar nichts mehr indiziert und damals waren die Mittel ja extrem begrenzt bis gar nicht vorhanden, also Command & Conquer ist ja nun wirklich alles andere als gruselig gewalttätig und trotzdem hat man alles Mögliche indiziert.
Ja, vor allem sind immer noch viele dieser alten Spiele auf dem Index, ne?
Also ja, heutzutage. Quake 3 wurde, nee, warte, Quake, was wurde, Quake 1 wurde gerade vom Index genommen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Also es wurde auf jeden Fall, warte mal, was wurde letztens vom Index genommen, wo ich gedacht habe, so ernsthaft, das
oder?
War, nee, vom Index genommen, warte mal, Index.
Kennst du noch das Spiel Thrill Kill?
Oh ja.
Von 98.
Oh, ja. Den Prügler.
Ja, genau, den Prügler, der es wirklich darauf angelegt hat, einfach nur möglichst brutal zu sein.
Thrillkill. Der ging aber bei uns über dem Schulhof rum.
Ja,
auf
bei
der
uns auch. Und den hat jeder gefeiert, ne? So, ne, die weiß nicht, wo der Kampf damit endet, dass die Krankenschwester diesen Elektroschocker mit dem anderen in den Körper rammt und der dann explodiert. Klingt schlimm, muss man sich aber heute mal angucken. Findet man auf YouTube jede Menge Videos von. Kann man heute nur noch sich drüber totlachen, wie so Vierecke explodieren. Also die Grafik zu der Zeit war so schlecht. Also es war PS1-Zeit. Die Spiele sind PS1 auch alle unglaublich Zeit. Schlecht gealtert, so PS1.
Aber das war ja bei vielen Spielen so. Also zum Beispiel Kingpin, da wurde damals sogar die Werbung indiziert. Ja, nicht das geil. Spiel, sondern die Werbung. Da gab es eine Werbung für. Da lagen so 6 Leichensäcke. Kingpin, da solltest du so ein Chef eines Verbrechersyndikats, der hinten so ein Pflaster wie Marcellus Wallace aus Pulp Fiction auf dem Nacken hatte, solltest du killen. Alle Figuren waren so riesig viereckige, die sahen aus wie so Ritter Sportschokoladen mit Kopf, weil du hattest halt keine ordentlichen Polygone, hast also so riesige Blöcke gemacht irgendwie. Und die Werbung war, da lagen 6 Leichensäcke und da drüber stand in der GameStar, das weiß ich noch, das war der große Aufreger, da stand dann rausgehen und Freunde treffen oder so. Und dann gab es eine große Diskussion, diese Werbung musste dann indiziert werden, das Heft durfte nicht nachgedruckt werden und denkst so, Alter, Leute, ey, komm. Also, aber zu der Zeit war das eine ganz andere Haltung. Ich wundere mich eigentlich, dass das heute so anders ist, weil heute nun mal wirklich so Spiele wie, keine Ahnung, hier Resident Evil 7, wo du einen mit der Kettensäge zerteilst, ist schon heftig.
Ja, also oder hier, als wir Gears gespielt haben.
Ja. Also. Aber ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Übrigens, was gerade aus der Indizierung genommen wurde, war Left 4 Dead 2.
Ah, echt?
Was im Deutschen auch noch hart in die, zumindest geschnitten war, nämlich, dass die Zombies, die man da zerschießt, das ist so ein Zombiespiel, auseinanderflexen im Original, also in alle Leichenteile zerfliegen mit Blut und im Deutschen lösen sich einfach auf. Sofort.
Es gibt da ja auch noch verschiedene Varianten. Ne? Es gibt ja irgendwie darf nicht verkauft werden. Es gibt, darf nicht beworben, also weder verkauft noch beworben werden. Darf irgendwie erst ab 18 verkauft werden und so weiter. Und wir meinen jetzt so die Spiele, die wirklich gar nicht eigentlich auf den Markt kommen. Ne? Also die gar nicht erst erscheinen. Oder? Mit indizieren.
Nee, was heißt nö, nicht gar nicht als auf den Markt kommen. Viele Spiele waren dann kurz auf dem Markt.
Nicht in Deutschland oder okay, und dann wieder runtergenommen.
Genau, ne, dann, und es gibt ja dann, genau wie du eben sagtest, diese unterschiedlichen Schriften, also was dann irgendwie auf der indiziert, dann unter der Ladentheke und
Man kann sich richtig vorstellen, wie dieses Gremium aussieht, ne? Der Leute, die diese Spiele nachgucken und sagen, oh nee, das ist aber jugendgefährdend. Nee. Da machen wir jetzt mal unseren Stempel drauf. Das kommt so nicht auf den Markt.
Das ist ja seltsamerweise in den letzten 10 Jahren trotz vieler Amokläufe irgendwie gar nicht mehr so richtig, dieses Thema Killerspiele.
Ah doch, das hatte doch das ZDF letztens nochmal in so einer peinlichen Doku, da war es wieder Thema, dass es ja irgendwie Killerspiele, bla bla. Da konntest du ja nur einen Kopf fassen. Da ging es gar nicht unbedingt um Killerspiele, da ging es um, dass die Gaming-Community ja quasi ein Nährboden für Rechte und so ist. Dass Rechte sich in Computerspielen radikalisieren. Jetzt sind es nicht mehr die Amokläufer, jetzt sind es die rechten Attentäter, die halt durch Computerspiele sich radikalisieren.
Die spielen Quake 3 und brüllen dabei der Heil Hitler.
Ich habe keine Ahnung. Also so ganz, ganz peinliche, schlimme Doku gewesen, wo sie auch noch eine bekannte Streamerin interviewt haben und deren Zitate halt auch noch komplett aus dem Zusammenhang gerissen haben und teilweise geschnitten haben.
Gunter Beckstein sich irgendwann mal unglaubwürdig gemacht hat, dadurch, dass er gesagt hat, er kann mit 3 Maß Bier im Schädel immer noch gut Auto fahren. Und danach dann keiner mehr gesagt hat, Gunter, erzähl mal was zu Killerspielen. Der war aber so Anfang der 2000er der größte Verfechter, so dieses Computerspiel komplett zu verbieten. Und dann denkst du immer, so ein Typ, der irgendwie auf einer Alm in den 40er Jahren geboren ist, soll jetzt eine Aussage über Computerspiele von sich geben. Ich bin da, vielleicht weil ich Gamer bin, halt nochmal auf einer anderen. Es gibt halt sehr, 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 sehr viele Studien dazu. Sehr viele Studien. Und es gibt wahnsinnig viele Studien, die belegen, dass das Spielen von gewalttätigen Computerspielen nicht zu Gewalt im realen Leben führt.
Ja, vor allem
sondern, dass es eher zum Abbau von Aggressionen
führt. Das ist auch viel zu simpel gedacht, ne? Also niemand wird irgendwie Attentäter oder bringt Leute um, weil er einen Film gesehen hat. Niemand tut das, weil er irgendein Computerspiel gesehen hat. Niemand, also ne, da, wenn jemand psychisch so am Ende ist, ne, dass er irgendwie sowas macht oder in so eine Wahnvorstellung abrutscht oder so, da müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Da reicht nicht eine Sache. Und ich glaube, da haben wir im Bereich, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, religiöser Wahnvorstellungen, wie wir sie viele haben, sind da, glaube ich, die Gefahren deutlich größer, dass Leute irgendwie durchdrehen und glauben, dass sie den Willen des Herrn verbreiten, wenn sie irgendwie Homosexuelle erschießen oder sonstiges. Ne? Also
du würdest sagen, Hardcore-Christen lieber mal eine ordentliche Runde Gears spielen, das würde denen gut tun.
Ne, also mal ganz ehrlich, bevor ich Computerspiele verbieten würde, würde ich die scheiß Kirchen zumachen. So. Entschuldigung.
Hey, change my mind. Verstehst du so ganz klar? Nee, also Reini. Also,
ja, was denn?
Du bist doch der, der immer gebetet hat vor seiner Linsensuppe. Ich bin ja, das
nein,
nicht.
Nein, ich finde, kann ja jeder beten und denken, was er will. Mich kotzt es nur immer noch an, dass wir es nicht hinkriegen als Gesellschaft, endlich mal unseren Staat von dem ganzen Religionsscheiß zu trennen. Also, ich letztens wieder ein Formular fürs Finanzamt ausgefüllt habe.
Das heißt ja auch CDU.
Ja, ich weiß.
NCU.
Ja, also, als ich letztens wieder ein Formular fürs Finanzamt ausgefüllt habe, dass da überhaupt dieses Kästchen drauf war, ne, ob ich Kirchensteuer zahle oder nicht. Also, warum zur Hölle? Warum sammelt unser Finanzamt, warum finanzieren wir mit Steuergeldern den Verwaltungsapparat, der für diese Mafia das Geld einsammelt? Mal ernsthaft, warum?
Wir können so froh sein, dass dieser Podcast mittlerweile in so einer Art Bubble der Freundschaft stattfindet. Also nicht zwischen uns beiden, sondern mit der Community. Weißt du?
Nee.
Wenn das einmal Bischof Mixer hören würde, lebt der noch? Ich glaube nicht.
Keine Ahnung.
Dann würde der komplett abgehen. Der würde richtig abmixen. Das kann ich dir aber sagen. Das wäre nicht gut.
Wir wollen ja eigentlich auf was anderes hinaus. Ich will das ja nicht generell schlecht machen. Ne? Da sind ja auch viele gute Sachen und so weiter. Ne? Aber das machen andere Organisationen auch. Und ich finde es immer noch kacke, dass das so eine Sonderrolle hat. So.
Das finde ich auch. Und es ist ja bewiesen, dass aus Studien, dass der Zusammenhang zwischen Gewalt und gewalttätigen Computerspielen extrem gering bzw. überhaupt nicht signifikant korreliert. Und es ist so, dass die Columbine-Attentäter natürlich damals auf ihrem Computer Quake hatten und die Columbine-Attentäter damals auch Rockmusik gehört haben.
Ja, aber
Beispiel.
Die haben auch Brot also gegessen und Milch getrunken.
Richtig. Ja, diese Korrelation ist halt schwierig. Also ja, vielleicht, nein. So, ja. Weißt du, die haben bestimmt auch gerne DuckTales geguckt. Deswegen sind DuckTales aber auch nicht dafür verantwortlich. Es waren einfach kranke, gestörte Typen, die durchgeknallt waren.
Ja.
Und du wirst niemandem helfen, indem du ihnen Sachen wegnimmst, außer du nimmst ihnen vielleicht die Waffen weg. Das wäre eine gute Idee. Und machst ihnen Zugang zu freier Gesundheitsvorsorge und zu Therapie, die sie nicht selber bezahlen müssen. Damit hilfst du ihnen, aber nicht, indem du ihnen den PC ausschaltest. Das ist einfach eine ganz seltsame Haltung.
Ja,
und ich finde Indizierung ist immer falsch, wenn du 18 Jahre alt bist, außer es ist jetzt irgendwie verniedlicht den Holocaust oder sowas. Aber du bist 18 Jahre alt, dann sollst du verdammt nochmal selber wählen können, was für Medien du konsumierst. Punkt.
Ja, das ist also das gilt für viele Sachen, ne? Also ich habe ja auch schon gesagt, dass ich unsere Drogenpolitik genauso beschissen finde, weil so Verbote hindern niemanden daran, es zu tun oder nicht zu tun, ne? Also ich habe als Kind damals auch so viele Computerspiele gehabt und gespielt, die ich nie hätte haben sollen. Ne? Also Beispiel, du sagst ja gerade schon Thrillkill, ne? Das ist in Deutschland nie erschienen, trotzdem hat sie jeder von uns gehabt.
Ja,
ne?
Und also das Verbieten halt hat, das ist ja ähnlich wie in der DDR so, ne? Also den Leuten Zugang zu irgendwas verbieten ist nur begrenzt möglich. Wenn, dann wird die Sehnsucht danach, das Verbotene zu bekommen, sowieso immer viel größer.
Ja, also gerade mit digitalen Gütern in Zeiten eines weltumspannenden Informationsnetzes zu glauben, dass die Landesgrenze halt sich auch durch, also ne, dass die Landesgrenze halt da den Datenstrom einmal, ne, so hier, nee, das geht hier nicht durch, hier ist Deutschland, das ist hier nicht erlaubt. Drehen Sie bitte wieder um, gehen Sie wieder Richtung China mit Ihren Daten.
Günther Beckstein sitzt irgendwo an der Internetleitung mit so einem Art, mit so einem Schraubrad und dreht da, weißt du? Und immer wenn da böse Daten kommen, dann dreht Günther Beckstein ganz schnell in die falsche Richtung, dann geht die Leitung zu. So ist das halt.
Ja.
So funktioniert das Internet. Aber Reini, das waren ja, wovon wir gerade sprachen, nur mal Zeiten, in denen es das Internet nicht gab.
Ja, okay. Ja,
oder aber trotzdem, in einem Maße,
und nicht mal da hat es funktioniert. Ne? Selbst da haben wir auf dem Schulhof uns am nächsten Tag drüber unterhalten, dass die Krankenschwester so witzig den Gnom platzen lässt.
Ach Reini, das waren schöne Zeiten, auf die wir heute zurückgeschaut haben, ja, in dieser Folge Alliteration am Arsch. Es war wieder so schön, dich zu hören, mein kleiner Pussybär.
So, wieder Randgruppen beleidigt, große Religionen beleidigt.
Ach so, du in dieser Folge,
ja,
ach so.
Wir können zum Ende kommen, wobei großreligiöse Gruppen sind keine Randgruppen, oder?
Nee, du hast gerade die Majorität aller Menschen beleidigt. Nein.
Ja, mein Gott.
Nein.
Also. Jamai.
Jamai, sagt der Gunnar Lott, Jamai. Grüße gehen raus an Stay Forever Podcast. Hört
großartiger
mal, wenn
Podcast.
Wenn ihr auf alte Spiele steht, ist nicht gut. Aber Gunnar, hör mit diesem Jamai auf. Es macht mich wahnsinnig. Tu das nicht, mein Bursche. Du bist ein Guter. Ich höre das gerne, aber bitte dieses Jamai, verdammt noch.
Ja, lass die Menschen doch reden, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Niemand meckert bei dir rum, dass du lispelst oder irgendwelche Sachen aus dem Ruhrgebiet benutzt. Also lass die Menschen reden. So.
Ich gehe jetzt wieder in mein Tropenzimmer. Der Reini guckt sich 7 auf Netflix an. Habt einen schönen Sonntag, ihr Süßen. Wir haben euch lieb. Folgt uns auf Twitch, folgt uns auf was weiß ich was. Lasst euch gut gehen. Alliteration am Arsch ist out.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Ja, scheiße, wir haben die Songs wieder vergessen, Reinhard. Ne?
Ja, ich weiß. Und deshalb müssen wir jetzt, weil du musst ja schnell los. Ne? Du musst ja schnell hier zack, 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 zack.
Ja. Ich habe
wichtige
noch was
Termine,
zu tun.
Wichtige Termine. Mhm.
Wichtige Termine, so sieht es nämlich aus. Also, ich empfehle Hard Sun von Eddie Vedder, dem Sänger von Pearl Jam, der ein wunderschönes Album zum Film Into the Wild gemacht hat. Das kommt auf meine Playlist. Was kommt bei dir dazu auf unsere Playlist?
Mir haben ganz, ganz viele Leute Musik empfohlen und ich habe fast nirgendwo bis jetzt reingehört, weil ich keine Zeit hatte. Ohne es gehört zu haben, empfehle ich jetzt mal, warte mal, mir wurde eine Band aus Dorsten empfohlen. Reverse heißen die. Jetzt ist nur die Frage, findet man die? Es gibt so viele Songs, die Reverse. Warte mal, Künstlerin Reverse. Hören wir da, hör da mal rein. Gucken wir mal, bitte.
Reverse.
Ich hab.
Also, ich sehe hier gerade 4 Jungs.
Ja,
Reverse. Das werden sie ja wohl sein.
Nehmen wir einfach mal.
Ja, aber nicht, dass das jetzt irgendwie Nazi-Mucke ist oder so. Wollen wir das mal hören? Da wird doch bestimmt.
Also, es ist, was anderen Fans.
Das klingt gar nicht bescheuert. Nee,
genau, was anderen Fans gefällt, ist unter anderem Terrorgruppe dabei. Ich glaube, es geht eher in die andere Richtung.
Okay. Dann nehmen wir mal die Jungs von Reverse in unsere Playlist ein. Die haben im Monat 247 Hörer. Das schieben wir jetzt mal ein bisschen hoch, oder?
Ja, klingt so.
Wir supporten euch jetzt. Hoffentlich sind das nicht Nazis rein. Hoffentlich nicht. Nein, sind also, bestimmt nicht. Ne? Sind bestimmt nette Jungs, ne?
Ich denke schon.
Boah, Reini, das sollen wir aber nochmal überprüfen, bevor wir am Ende hier irgendwie Störkraft und die Onkels propagieren. Das wollen wir aber nicht. Also, hört mal, also das klang jetzt nicht schlecht. Bittersweet von Reverse in unserer Playlist, immerhin 4000 Follower mittlerweile. Hört da mal rein, da freuen die Jungs sich bestimmt. Und die werden sich hart wundern, warum auf einmal so viele folgen, aber egal. Also, Reini, wir sind Influencer. Wir sind Influencer für Musik, das ist doch schon mal was.
Ja, Wahnsinn,
ich hab
das
dich lieb. Auf Wiedersehen.
Tschüss.